Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg, einen schönen guten Tag. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Es gibt wieder eine Unwetterlage in Teilen Deutschlands, wovor die Behörden warnen und worauf sie sich vorbereiten. Darauf schauen wir ein wenig genauer. In Schleswig-Holstein hatte Ministerpräsident Daniel Günther die Fortsetzung der Jamaika-Koalition angestrebt, obwohl ein Zweierbündnis für die Mehrheit im Parlament reicht. Damit ist Günther gescheitert und das analysieren wir. Und in der Corona-Pandemie haben sich neue Arbeits- und auch Lebensformen herausgebildet. Da Homeoffice gesellschaftsfähig geworden ist, haben sich Menschen dazu entschlossen, längerfristig auf Distanz zu arbeiten und dort zu leben, wo es für sie angenehm ist. Und das dann aber wiederum in Gesellschaft. Die Begrifflichkeiten dazu sind Englisch Coworking und Co-Living. Wir stellen dazu ein Beispiel vor. Ja, hier im Regierungsbezirk Köln gab es gegen 9:30 eine Mitteilung an alle Schulen, die Schülerinnen und Schüler sollen nach Hause gehen bzw. abgeholt werden. Ab spätestens 11:30 soll kein Unterricht mehr in Präsenz stattfinden, ausgenommen schriftliche Nachschreibeprüfungen im Abitur oder im Berufskollegs. Zu groß die Sorge, dass durch das herannahende Unwetter jemand gefährdet werden könnte. Und die Warnung, die geht an alle. NRW-Innenminister Herbert Reul hat die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Bitte zu Hause bleiben, Aufenthalt im Freien vermeiden, bitte Abstand halten von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen und bitte nicht in Keller oder tiefer gelegene Geschosse gehen, hat er gewarnt. Vivien Leue beobachtet das für uns. Frau Leue, wie ist denn die aktuelle Lage jetzt?
Ja, diese heftigen Gewitter, die erwartet werden, also Sturmböen, Hagel sollen ja dabei sein, die kommen erst noch. Aktuell sind Vorläufer, also stärkere Regenschauer, auch stärkerer Wind im Saarland zu spüren, in Rheinland-Pfalz, auch im südlichen Nordrhein-Westfalen mittlerweile. Aber weil die Vorhersage, die Warnung ja eben auch so drastisch sind, also der Deutsche Wetterdienst sprach von der schlimmsten Unwetterlage seit langem, die uns bevorstünde, wurden nicht nur in Köln, sondern zum Beispiel auch im Ahrtal Schulen geschlossen. In anderen Städten wurde es den jeweiligen Schulträgern selbst freigestellt, früher Schluss zu machen. Auch in manchen Städten sind Open-Air-Veranstaltungen abgesagt. Also da ist aktuell durchaus zu spüren, dass etwas kommt.
Apropos zu spüren. Also wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, dann sieht das momentan noch ganz friedlich aus. Und dann kommt möglicherweise bei vielen auch schnell der Gedanke, ob die Behörden nach der Flutkatastrophe im letzten Jahr nicht vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden sind und lieber einmal zu viel als zu wenig warnen. Also was ist da jetzt heute noch zu erwarten?
Ja, also die Warnungen sind auch tatsächlich weiterhin aufrecht gehalten, denn da kommt was auf uns zu. Starker Regen, 40 bis 60 Liter pro Stunde und Quadratmeter. Das heißt dann wirklich in der Nähe von Flüssen und Bächen Überschwemmungsgefahr, volllaufende Keller. Deshalb werden im Ahrtal zum Beispiel und in der Eifel, das sind ja die Gegenden, die von der Jahrhundertflut, so wird sie genannt, im vergangenen Sommer so stark getroffen wurden. Dort werden schon seit gestern Abend Sandsäcke gefüllt und vor Türen und Fenster gelegt. Auch diese Warnung vor Hagelkörnern, die größer sein können als 5 Zentimeter, das ist dann schon viel, ist weiter da. Sturm, Orkanböen sind möglich und dann könnten eben Bäume umkippen, Ziegel von Dächern fallen, Gerüste, andere Aufbauten umkippen und, das ist immer schwer vorherzusagen, die Meteorologen sagen, bei dieser Wetterlage sind auch Tornados möglich. Hin und wieder hatten wir die ja auch schon in Deutschland und wenn die auftreten oder sich entwickeln, dann können wirklich die Behörden immer erst 5 bis 60 Minuten vorher sagen, dass da jetzt was kommt, also sehr kurzfristig. Deshalb eben, Sie sagten es eben, der dringende Appell, vorsichtig zu sein und am besten drin zu bleiben oder in der Nähe von drinnen.
Auch wenn es dann heute Abend voraussichtlich wieder ruhig sein wird, wie gefährlich ist es dann trotzdem noch, wenn man rausgeht?
Ja, also gerade unter Bäumen oder Dächern, die schon ein bisschen älter sind, kann es noch gefährlich sein, denn lose hängende Äste können dann immer noch auch bei leichterem Sturm oder leichterem Regen runterfallen, Dachziegel sich lösen und das kann dann auch wirklich lebensgefährlich sein. Deshalb heute Abend, selbst wenn der Himmel wieder klar ist, das ist ja zu erwarten, wenn dieses Unwetter durchgezogen ist, dann trotzdem lieber nicht im Park oder im Wald spazieren gehen, auch morgen eher nochmal gucken, also die zuständigen Grünämter und Forstwirte, die schauen dann natürlich immer direkt auch, ob alles sicher ist, aber das dauert. Also auch am Wochenende hier und da durchaus noch etwas vorsichtiger unterwegs sein.
Wenn man jetzt durch den Park geht, also gestern gab es ja zum Beispiel schon ein Unwetter hier in Köln und Umgebung, und dann sieht man diese alten, stolzen und hochgewachsenen Bäume, die dann entwurzelt und umgekippt da liegen, als wäre nichts, als wäre es nichts gewesen, sie umzustoßen. Das wird ja vielen Menschen nach Unwettern so gehen, diese Eindrücke, die das hinterlässt. Aber wir wissen, solche Extremwetterereignisse werden zunehmen. Wie stellen sich denn die Behörden da auf?
Ja, absolut, da haben Sie recht. Und ich gehe mal auf die Bäume ein zum Beispiel. In vielen Städten, aber auch anderen Kommunen ländlicherseits sind die Grünbehörden und Forstämter genau darauf jetzt eingestellt. Das heißt, wenn Bäume umgefallen sind und neu aufgeforstet, also neu gepflanzt werden müssen, dann werden nur noch stark wachsende Baumarten gepflanzt, die also tief wurzeln und nicht flach wurzeln, die aber zum Beispiel auch mit Trockenperioden besser klarkommen. Denn Bäume, die schon durch Trockenheit ein bisschen kränker sind oder ein bisschen schwächer sind, die fallen natürlich schneller um. Also insofern, darauf stellen sich die Kommunen und die Behörden ein und dann natürlich jetzt ganz akut auf solche Fälle. Also die Alarmkette ist viel besser als noch vor einigen Jahren und wahrscheinlich auch noch im letzten Sommer. Die zuständigen Feuerwehren, Leitstellen, die können ganz kurzfristig Personal aufstocken und sind bereit, wenn jetzt dann auch vielleicht heute die Notrufe eingehen. Also der Klimawandel, ja, der sorgt an vielen Stellen jetzt auch schon für Veränderungen. Die Behörden, die professionalisieren sich da.
In Teilen Deutschlands werden schwere Unwetter erwartet. Vivien Leue über die aktuelle Lage und was wir noch zu erwarten haben. Dankeschön. Als vor knapp 2 Wochen der neue Landtag von Schleswig-Holstein gewählt wurde, überraschte CDU-Ministerpräsident Daniel Günther am Wahlamt mit der Aussage, er wolle das Jamaika-Bündnis fortsetzen und mit Grünen und FDP verhandeln, obwohl ja eigentlich nur eine der beiden Parteien für die Mehrheit reichen würde. Jetzt sind diese Verhandlungen gescheitert. Jamaika in Schleswig-Holstein wird nicht fortgesetzt. Darüber spreche ich mit unserem Landeskorrespondenten in Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Herr Schaar, woran sind denn diese Bemühungen gescheitert?
Na, es gab im Prinzip keine Grundlage mehr für eine weitere Jamaika-Koalition. Sie haben es eben gesagt, es wäre eine übergroße Koalition, die man so eigentlich nicht braucht, weil eine Mehrheit schon mit einer weiteren Partei möglich wäre. Die FDP hat sich dafür relativ schnell, relativ offen gezeigt. Das sei ein charmanter Gedanke, sagte etwa Wolfgang Kubicki, der mit im Sondierungsteam saß. Die Grünen haben sich dabei schon früh auf die Bremse gestellt. Wofür braucht man Jamaika denn noch, war die Frage, die Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré vor dem Beginn der Gespräche gestern Nachmittag in den Raum gestellt hat. Und die Grünen waren es dann auch, die ausgestiegen sind. Es gebe keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit, wenn einer der Partner nicht gebraucht werde. Und das ist dann wieder das, was Beobachter schon am Wahlabend gesehen haben. Die Grünen sind mit breiter Brust aus dem Wahlabend gegangen als zweiter Wahlsieger und entsprechend selbstbewusst gingen sie dann auch in die Sondierung.
Ja, Sie sagen es, es gab am Wahlabend schon die Irritation, dass diese Überlegungen überhaupt angestrengt wurden. Ein Dreierbündnis, das rechnerisch gar nicht notwendig ist. War das nicht von vornherein abwegig?
Na, wenn man Daniel Günther so reden hörte in den Tagen auch nach der Wahl, dann kann man ihm schon seine Erzählung abnehmen, dass das vielleicht auch rein atmosphärische Gründe hatte oder einfach ein pragmatischer Gedanke war. Er hat mehrfach die gute Zusammenarbeit betont, dass man viel erreicht habe und das Land jetzt gemeinsam nach vorne bringen könnte. Aber er ist halt auch ein schlauer Stratege. In einer so übergroßen Koalition hätte er in Streitfragen mit jedem seiner beiden Partner alleine eine Mehrheit und er hätte die Opposition maximal geschwächt, denn gäbe es eine Jamaika-Koalition, dann hätte die eine Zweidrittelmehrheit im Kieler Landtag und sie könnte Verfassungsänderungen im Alleingang durchbringen. Die Opposition hingegen aus SPD und SSW hätte mit insgesamt 16 Abgeordneten gerade genug Macht, um beispielsweise einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dass es zumindest knifflig werden würde, mit Grünen und FDP gemeinsam zu einer Koalition zu finden, das dürfte ihm wohl klar gewesen sein, denn dafür haben sich die beiden kleineren Parteien im Wahlkampf auch zu eindeutig positioniert. FDP-Frontmann Bernd Buchholz beispielsweise hat sich geradezu darüber lustig gemacht, wie sehr der Artenschutz beispielsweise Verkehrsprojekte ausbremst. Das dürfte den Grünen so gar nicht geschmeckt haben. Und insofern hat das auch zu einer gewissen Absurdität dieses Gedankens geführt. Ja.
Jetzt wird es also nicht dazu kommen. Die FDP liegt der CDU näher, aber die Grünen sind neben der CDU die klaren Wahlgewinner und die FDP der Verlierer. Was bedeutet das jetzt mit Blick auf die nun anstehenden Verhandlungen über ein Zweierbündnis und welche Rolle spielen die Grünen da? Sie haben ja schon gesagt, die waren es ja, die am Ende auf die Bremse getreten haben.
Ja, genau. Also die Grünen sehen zwar keine Grundlage für eine Koalition in einem Dreierbündnis, stehen aber sehr klar offen und zur Verfügung für Schwarz-Grün. Jamaika war auch schon vor 5 Jahren eher eine Zweckgemeinschaft. Das haben auch damals schon alle Parteien unisono gesagt. Und jetzt sagen die Grünen eben selbstbewusst, wir sind der zweite Wahlsieger. Der Wählerwille ist eindeutig. Wir stehen für Schwarz-Grün bereit. Jetzt muss sich eben Daniel Günther entscheiden. Und auch das haben die Grünen schon am Wahlabend gesagt, denn aus deren Sicht ist Schwarz-Grün gerade das Beste für Schleswig-Holstein. Das waren dann sehr deutliche Worte von den beiden Spitzenkandidatinnen, die vor den Sondierungsgesprächen gesagt haben, Schwarz-Gelb bedeutet Rückschritt für Schleswig-Holstein. Und das dürfte auch der Geist gewesen sein, mit dem die Grünen in diese Sondierung gegangen sind.
Können Sie uns noch einen kurzen Ausblick, was den Zeitplan angeht, geben?
Na, am Montag trifft sich jetzt der Landesvorstand der CDU in Kiel, um die Sondierungsgespräche auszuwerten. Da wird es dann vor allem um die Entscheidung gehen, mit wem man jetzt koalieren möchte. Angekündigt ist, dass es dann auch schon am Montag eine Einladung geben soll an eine der beiden Parteien. Erstmal zu einer weiteren Sondierungsrunde und danach dann zu Koalitionsverhandlungen. Und da soll es dann auch schnell gehen. Daniel Günther sagte, er wolle jetzt fix eine gute Regierung aufstellen.
Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Jörn Schaar, zu den gescheiterten Gesprächen zur Fortsetzung des Jamaika-Bündnisses im Kieler Landtag. Dankeschön. Während der Corona-Pandemie hat das Homeoffice an Bedeutung enorm gewonnen. Zweifel, dass von zu Hause nicht genauso viel gearbeitet wird, sind vielfach widerlegt worden. Es ist eine akzeptierte Arbeitsform geworden, die Vor- und Nachteile hat. Man kann von wo auch immer arbeiten, auch von einem Ort, der weitaus schöner ist als vielleicht so mitten in der Stadt. Aber es fehlt auch die Gesellschaft der Kolleginnen und Kollegen. Es gibt eine Reihe Menschen, die versuchen, die Vorteile aber zusammenzubringen. Arbeiten aus der Ferne und trotzdem das Ganze in Gesellschaft mit anderen Menschen. Co-Working und Co-Living. Benjamin Dirks hat sich so ein Projekt in Schleswig-Holstein angeschaut.
Das ist hier frischer Spinat, der noch auf den Auflauf kommt.
Manuel Dingemann hat gerade den Ofen angestellt und beginnt, das Gemüse zu waschen.
Eine oder zwei Personen kochen jeden Tag dann für alle. Und ja, dafür ist man dann die ganze Woche, wird man dann aber bedient. Und darf sich dann nur an den Tisch setzen und bekommt immer was Zauberhaftes serviert.
Dingemann ist einer der Gründer des Alsenhofs, eines Projekts für gemeinsames Arbeiten und Wohnen in der kleinen Gemeinde Lägerdorf in Schleswig-Holstein. Im ehemaligen Kuhstall gibt es hier Arbeitsplätze für gestresste Großstädter und andere, die auf dem Land arbeiten wollen. Hier gibt es aber nicht nur Coworking, den gemeinsamen Arbeitsplatz, sondern auch Co-Living, den dazugehörigen gemeinschaftlichen Wohnraum.
Wir haben das Alsenhof-Projekt tatsächlich im Mai 2020 gestartet, also wirklich kurz nach dem Beginn der Pandemie. Tatsächlich auch, weil wir gemerkt haben, in der Stadt wollen wir eigentlich nicht sein zu dieser Zeit.
Manuel Dingemann produziert Werbevideos für Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Bevor er aufs Land zog, hatte er bereits in Hamburg ein ähnliches Co-Living-Projekt aufgezogen. Eigentlich richtet sich diese Form der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft an Selbstständige, denen ohne Anstellung oft die feste Arbeitsstruktur des Büros fehlt. Im Co-Living sollen sie sich gegenseitig unterstützen. Seit Beginn der Corona-Pandemie interessieren sich aber auch immer mehr Angestellte dafür.
Viele Menschen in der Arbeitswelt haben natürlich gemerkt im digitalen Alltag, dass dieser Austausch an der Kaffeemaschine einfach fehlt, dass die Kollegen nicht mehr so wirklich erreichbar sind. Und jetzt, da viele Menschen die Möglichkeit haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten, nutzen sie diese Möglichkeit, aus dem Homeoffice, ich sag mal in der beruflichen Einsamkeit, mal wieder in eine Gemeinschaft zu kommen. Und anstatt Kollegen zu haben, hier quasi Mitbewohner.
Eine von ihnen ist Eugenia, eine Managementberaterin aus Bremen. Sie ist für eine Woche auf den Alsenhof gekommen, um das Arbeiten und Leben hier kennenzulernen.
Gerade auch in meinem Bereich mit meinen Kollegen sprechen wir sehr häufig über das Thema New Work, also wie wollen wir neu arbeiten. Aber dann finde ich, gehört dazu aber auch dieses New Living. Und hier ist es nicht nur Theorie, sondern du lebst das auch.
Rüdiger ist bei einem IT-Unternehmen angestellt, das ihm auch weiterhin mobiles Arbeiten ermöglicht. Er hat in der Pandemie seine Kollegen vermisst und ist auf den Alsenhof gekommen, um beim Arbeiten wieder Gesellschaft zu haben.
Ich wollte mal was anderes machen als immer nur Homeoffice und wollte mal in so eine Gemeinschaft rein, so wie diese hier. Und lebe hier, schlafe, esse hier und mache mit an den Aktivitäten, die es hier so gibt. Und arbeite dann ganz normal 8 Stunden im Coworking-Bereich. Dadurch, dass es auf dem Land ist hier, ist es auch eine Art Entschleunigung. Dieser Lebensrhythmus, den die hier haben, den ich jetzt mitgemacht habe, ich habe mich da so reinbegeben, heißt eben auch, dass man sich um 9:30 gute Nacht sagt. Ich habe noch nie so viel geschlafen wie hier.
5 feste Bewohnerinnen und Bewohner hat der Alsenhof. 4 weitere Zimmer haben sie für Gäste, die vorübergehend bei ihnen wohnen möchten. Die buchen den Coworking-Space im alten Kuhstall automatisch mit. Denn im Wohnhaus soll nicht gearbeitet werden. Die erste, die nach dem Mittagessen wieder an die Arbeit muss, ist Lexi, eine Grafikerin, die bei einem Verlag in Hamburg angestellt ist. Lexi wohnt seit einem Jahr auf den Alsenhof. Ihr Arbeitgeber lässt sie arbeiten, wo sie möchte. Nur die Arbeitszeiten muss sie einhalten.
Also hier gehen wir jetzt vom Wohnhaus rüber zum
Coworkspace. Genau, das ist aber der Hintereingang. Genau, und hier haben wir 2 Bereiche. Einmal diesen vorderen Bereich, wo man so ein bisschen sich rumlümmeln kann auf der Couch, wenn man mal einen Kaffee trinkt, Meetings hat. Hier haben wir noch so alte Stalltüren. Genau, dann habe ich mir ein Plätzchen ausgesucht mit ganz viel Frischluft und Vogelgezwitscher. Was mir mein Arbeitgeber natürlich nicht bieten kann.
Auch nachdem sie nun nach dem Auslaufen der meisten Corona-Maßnahmen wieder ins Büro in Hamburg zurückkehren könnte, sieht sie keinen Grund, den Alsenhof wieder zu verlassen.
Für mich ist jetzt die Lebensform gefunden. Ich werde auf jeden Fall auf dem Land wohnen bleiben. Die Stadt macht mich wahnsinnig. Ich merke die Geräuschkulisse, die Menschenmasse. Ich kann es nicht mehr und will es auch nicht mehr.
Irgendwann wolle sie einmal ihr eigenes Hofprojekt aufziehen, sagt Lexi. Bis dahin soll der Alsenhof ihr Zuhause bleiben.
Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche der Gesellschaft gründlich durcheinandergebracht. Das Arbeitsleben, Schulen und Universitäten, das Miteinander der Menschen. Homeoffice ist so ein Beispiel, aber auch andere kreative Lösungen wurden ja gefunden. To-Go-Angebote, Partys draußen. Sich digital zu treffen ist so normal geworden. Was davon wird langfristig bleiben? Dem ist Benjamin Dirks ganz ausführlich nachgegangen in unserem Wochenendjournal. Zu hören morgen ab 9.10 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Nachmittag und hoffentlich kommen Sie nicht in das Unwetter oder haben Folgen davon zu spüren.